Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen heute an Herrn Magister Dr. Johann Lefender, MA, den Abteilungsleiter Trends und Innovationen bei der Zukunftsakademie Oberösterreich. Wir gehen, haben uns im Vorfeld ausgemacht, zum oberösterreichischen kommunikativen Du im Gespräch über. Und lieber Johann, ich bitte dich, dich selbst kurz vorzustellen.
Ja, danke Andreas, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, die Abteilung Trends und Innovation beim Land Oberösterreich umfasst drei Standbeine. Das eine ist die angesprochene Zukunftsakademie, der andere Bereich ist alles, was mit Zahlen, Daten zu tun hat in der Statistik Oberösterreich. Und unser drittes Standbein ist die regionale Zukunftsgestaltung, ein lokales Bürgerbeteiligungs- und Zukunftsprogramm. Ich selber bin vom Hintergrund her verwurzelt in Oberösterreich, hier geboren und aufgewachsen. Und habe dann Politikwissenschaft studiert und über verschiedene Stationen in der Privatwirtschaft bin ich dann vor 9 Jahren beim Land Oberösterreich gelandet, habe dann die Oberösterreichische Zukunftsakademie leiten dürfen und seit 3 Jahren nun eben die Abteilung Trends und Innovation.
Danke. Ja, Zukunftsthemen mit Relevanz für uns alle, auch fürs Land Oberösterreich. Da stelle ich mir und für uns alle zunächst mal die Frage, Zukunftsthemen oder Megatrends, wie ermittelt man denn die überhaupt? Gibt es da weltweit ein Übereinkommen, eine Übereinstimmung, was die Zukunftstrends sind? Und kannst du uns da einige benennen, bitte?
Ja, also was uns begleitet in der täglichen Arbeit sind die angesprochenen Megatrends. Die Welt ist immer in Veränderung. Alles ist in Veränderung. Die Natur kennt Veränderung, die Technologie, die Gesellschaft, unsere Werte. Alles ist immer im Fluss. Und Megatrends ist ein Begriff, der versucht zu benennen, was so die großen Stoßrichtungen der Veränderung sind, was so die, könnte man sagen, Großwetterlage auf der Welt ist. Der Begriff Megatrends ist 1982 zum ersten Mal verwendet worden vom amerikanischen Zukunftsforscher John Nesbitt im Buch Megatrends. Und da hat er zum Beispiel zum ersten Mal den Begriff Globalisierung verwendet, der mittlerweile in unseren täglichen Sprachgebrauch übergegangen ist. Und was mir als Oberösterreicher natürlich immer besonders freut, er war mit einer Oberösterreicherin verheiratet, also wir haben so einen unmittelbaren Bezug zu diesem Ansatz der Megatrends. Megatrends sind global wirksam, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Was Megatrends auch kennzeichnet, ist, dass sie sehr robust sind, also sie verändern sich nicht von heute auf morgen. Langfristig natürlich schon, aber so kurzfristig verändern sie sich in der Regel nicht. Und sie sind eben sehr, sehr omnipräsent, also sie wirken in alle Lebensbereiche hinein. Es gibt nicht Megatrends der Bildung oder Megatrends der Wirtschaft oder Megatrends der Mobilität, sondern was sie eben auszeichnet, ist, dass sie in alle Lebensbereiche hineinwirken. Und darum geben sie uns eine ganz gute Orientierung, was so gerade los ist in der Welt und wohin sich die Welt entwickelt. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Darstellungen von Megatrends. Die Trend- und Zukunftsforschung kennt ein ganz breites Portfolio an methodischen, an begrifflichen Zugängen. In der Abteilung Trends und Innovation arbeiten wir mit 10 Megatrends, die wir auch in einem Trendradar jährlich darstellen, auch die Zahlen, Daten, Fakten dazu aus Oberösterreich liefern. Wenn man es ganz, ganz herunterbrechen möchte auf sowas ganz Einfaches, was sie jeder und jeder mitnehmen kann, würde ich sagen, sind die 3Ds, die uns momentan beschäftigen. 3Ds sind D wie demografischer Wandel, also die Veränderung der Altersstruktur und der Sozialstruktur in unserer Gesellschaft. Das zweite D ist die Digitalisierung. Wir merken, dass digitale Technologien in alle Lebensbereiche mit massiver Geschwindigkeit gerade Einzug halten und dafür viele Veränderungen und Umbrüche sorgen. Und das dritte D ist die Dekarbonisierung. Also die Frage, wie gelingt es uns, unser Wirtschaftsmodell, das sehr erfolgreich war über die letzten Jahrzehnte, aber halt sehr stark auch auf fossile Energien basiert hat, wie schaffen wir es, das im Klimaschutzsinn nachhaltig zu gestalten und dabei aber natürlich den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Oberösterreich zu halten.
Und danke, ist schon mal, beginnt schon sehr spannend von der Eingrenzung, von der Beschreibung. Jetzt vergleiche ich das innerlich bei mir selber mit jemandem, der Umfragen macht, vielleicht Umfragen in Bezug auf, wie kommt der Produkt an, wie ist jenes, oder politische Umfragen aktueller Natur. Aber in der Herangehensweise, wie werden diese 3Ds tatsächlich festgeschrieben? Wie seid ihr drauf gekommen? Ist das eine weltweite Geschichte oder wie macht man das fest? Wo liegt da der Unterschied?
Genau.
Das sprecht ihr mit Menschen und sagt mit Unternehmern, Unternehmerinnen, wie schaut's bei euch in 10 Jahren aus? Habt ihr ein Feld der Ermittlung der Geschichten?
Genau, also wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Die oberste Ebene kann man sich vorstellen oder beschreiben wir unter dem Begriff Zukunftsradar. Da geht es darum, dass wir so wie das Radar beim Flugzeug 360 Grad herumschaut, was tut sich denn woanders gerade, was bewegt gerade unser Umfeld. Und da gibt es verschiedene wissenschaftliche Institutionen, an denen wir uns orientieren. Es gibt auch Universitäten, die Trend- und Zukunftsforschung betreiben und da schauen wir sozusagen, was tut sich in der Szene, was wir dort gerade festgestellt als Megatrends.
Und bei diesen 3Ds, gibt es da über diese 3Ds hinaus gegebenenfalls Entwicklungen, die uns allen noch gar nicht bewusst sind, die du aber jetzt schon kennst und vermutest, dass das vielleicht der 4. D werden kann? Oder bewegst du dich in diesen 3Ds?
Also die 3Ds sind wirklich so die Kernpunkte, das sind so die ganz großen Überbegriffe. Wenn ich es vielleicht aufmachen darf, und da kommen wir jetzt ein bisschen auf die 2. Ebene, den Ideenraum, wo wir sagen, als Landeseinrichtung, als öffentlich finanzierte Einrichtung wollen wir nicht nur über Zukunft reden und nicht nur schöne PowerPoint-Präsentationen an die Wand werfen, sondern wir wollen ja eigentlich mit diesen Trends arbeiten. Wir wollen ja das Beste für Oberösterreich herausholen und wir wollen die Menschen befähigen und ermutigen, dass sie eben das Beste aus diesen Megatrends machen. Und da haben wir eben schon angesprochen, unser Trendradar, wo wir dann 10 Megatrends herausarbeiten, wo zum Beispiel auch ein Megatrend wie Vernetzung oder Konnektivität drinnen steckt. Nur als Beispiel, was ist damit gemeint? Früher waren gesellschaftliche Strukturen, Schulen, Foren, Gemeinden, Vereine, Unternehmen oft sehr stark hierarchisch aufgebaut. Mhm. Es war ganz klar, es gibt einen Chef, da musste man noch lange nicht gendern und der sagt, wo es lang geht. Und das wird nicht großartig in Frage gestellt. Und heute merken wir, dass soziale Organisationen viel flacher organisiert sind, viel mehr als Netzwerk. Wir kommunizieren auf Augenhöhe miteinander. Die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke, da steckt das ja auch mit drinnen, die spielen ja auch sehr stark mit diesem Gedanken, sich zu vernetzen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Da kommen auch so Begriffe wie zum Beispiel Freund herein. Ja, man ist befreundet mit jemandem oder man ist mit jemandem verbunden und das drückt sehr stark diese Vernetzung aus. Anderer Megatrend, der uns vielleicht nicht so ganz präsent ist, weil er sehr schleichend passiert, ist die Wissensgesellschaft, also der leichtere Zugang zu formeller Bildung, aber auch informeller Bildung. Ganz einfaches Beispiel, wenn man ein handwerkliches Problem daheim hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein erster Griff ist einmal zu YouTube. Ja. Um mal zu schauen, finde ich irgendjemanden, der ein ähnliches Problem hatte und bereit ist, da sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen. Oder ein anderer schleichender Megatrend ist die Individualisierung. Gehen wir mal im Geiste 1, 2, 3 Generationen zurück. Ein Wimpernschlag in der Menschheitsgeschichte. Wenn man 2, 3 Generationen zurückgeht, wie viel war damals qua Geburt definiert? Über das, wo du geboren bist, wer deine Eltern sind, welchen Beruf dein Vater hat, welche Religion sie angehören, welche Nationalität sie angehören, bis hin zu dem, welchem Stammtisch und bei welcher Feuerwehr der Vater war. Und wie viel hat da die Geburt über dein weiteres Leben bestimmt? Und wie schwer war es da auch aus diesen gesellschaftlichen Konventionen auszubrechen? Heute stehen jungen Menschen ganz viele Möglichkeiten im Leben frei. Sie haben eben sehr leichteren und viel leichteren Zugang zur Bildung. Sie können sich beruflich in vielen Bereichen entfalten. Das Freizeitleben, das Privatleben nimmt einen größeren Stellenwert ein. Das führt zu ganz vielen tollen Möglichkeiten und Freiheiten, aber stellt natürlich auch Herausforderungen dar. Ja, wir sprechen da auch von der Multioptionsgesellschaft, die uns oft stresst, weil einfach viele Möglichkeiten zu haben bedeutet auch viele Chancen, sich falsch zu entscheiden oder das berühmte Fear of Missing Out, ja, also dieses Gefühl, ich könnte ja etwas verpassen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, so wie du das beschreibst, wenn ich, sage jetzt ich, Andreas, leite ein Unternehmen, kann ich mich in Bezug auf Zukunftsfragen, auf Entwicklungen, auf Trends an dich, an eure Abteilung wenden und mich beraten lassen, dass ich das strategisch für mein Unternehmen einsetze, diese Trendentwicklung, dass ich rauskomme aus dem Reagieren und ins Handeln kommen? Gibt es sowas?
Ja, kommt vor, wobei wir in Oberösterreich wirklich ein ganz ein starkes Netzwerk an Zukunftseinrichtungen haben. Erwähnenswert ist unter anderem da die Business Upper Austria, ist unsere Schwesterorganisation, die sich sehr stark mit der Zukunft des Wirtschaftsstandortes befasst. Werner Barminger war ja auch unlängst bei Oberst durch Ungefiltert zu Gast, da kann man gerne hineinhören. Und es gibt viele andere Forschungseinrichtungen, Innovationsberatungen von Kammernverbänden, Cluster, die in Oberösterreich ganz eine wichtige Rolle haben, die Unternehmen entlang einer Branche, einer Wertschöpfungskette miteinander zu vernetzen. Aber zum Beispiel ein Gedanke, wie gesellschaftliche Trends auch in Unternehmen hineinwirken, da kommt so ein bisschen einer meiner Lieblings-Megatrends heraus, der, finde ich, zu Unrecht einen schlechten Ruf hat, das ist der demografische Wandel. Der demografische Wandel wird oft jetzt sehr stark nur aus der Arbeitsmarktperspektive gesehen, weil die Babyboomer-Jahrgänge jetzt in Pension gehen. Das sehen wir tagtäglich und es kommen weniger nach. Und zu Recht haben viele Unternehmen jetzt die Herausforderung, wie können sie einfach die Arbeitskräfte ersetzen bei weniger, die nachkommen. Das ist eine ganz verständliche Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, die Babyboomer, die jetzt in Pension gehen, die sind relativ gut ausgebildet, die sind relativ wohlhabend, die sind relativ affin auch für neue Technologien und Produkte und die haben sehr viel Tagesfreizeit. Das ist eine unglaubliche Ressource für Unternehmen, als mögliche Mitarbeiter in anderer Form, als Kundinnen und Kunden, aber auch wenn wir in den ganzen Bereich des ehrenamtlichen Engagements denken. Also der demografische Wandel hat sehr viele Gesichter und sehr viele Aspekte, die auch für Unternehmen höchst relevant sein können.
Jetzt habe ich eingangs des Gesprächs gesagt, wie eine Zukunftsreise, wenn ich aber trotzdem mal zurück in die Zukunft, wenn ich mich daran erinnere, sagen wir mal ins Jahr 2000, da war Internet noch relativ neu, ja, Webseiten, Flugbuchungen. Gibt's denn eine Plausibilisierung? Kann man in der Rückschau sehen, die Trends, die in 2000 vorausgesagt wurden, haben sich die wirklich manifestiert? Wurden die realisiert? Weißt du, und wenn du dich jetzt mit Dingen beschäftigst, blickst du auch zurück und lernst etwas aus dieser Zeitspanne zwischen 2000 und 2025?
Ja, natürlich, wobei wir da ein gewisses Problem haben. Zukunftsforschung beschäftigt sich mit einem Feld, das es noch nicht gibt. Mhm. In der naturwissenschaftlichen Forschung kann ich ein Blatt, ein Käfer oder sonst irgendwas, kann ich aufschneiden und das Mikroskop legen und objektiv analysieren. Das können wir in der Zukunft nicht. Und die Zukunft steht ja auch noch nicht fest. Das ist ja gerade das Spannende, warum es lohnt, sich damit zu beschäftigen. Wenn schon klar wäre, was uns in 20, 30, 40 Jahren erwarten würde, dann wäre ich arbeitslos. Dann wäre es völlig sinnlos, darüber zu diskutieren. Ein Kollege aus Deutschland, Christian Dickhoff, hat es, finde ich, einmal genial zusammengefasst und in folgendem Satz auf den Punkt gebracht. Eine Zukunftsprognose kann vollkommen richtig sein, auch wenn das Ergebnis nie eintritt. Mhm. Was meint er damit? Er meint damit, in der Zukunftsforschung, in der Prognostik, geht es nicht darum, eins zu eins etwas vorherzusagen und sich dann eben 10, 20, 30 Jahre später hinzustellen und so rumpelstilzchenhaft zu sagen, hihi, ich habe es ja gewusst, ich habe es ja gesagt und da, ich zitiere jetzt, was ich damals vorher gesagt habe. Das bringt überhaupt nichts. Was etwas bringt, ist ein Zukunftsszenario, ein Zukunftsbild, das die Menschen motiviert, ihr Verhalten im Hier und Heute und Jetzt zu verändern und in eine positive Richtung zu lenken. Eine gute Zukunftsprognose wird nicht daran gemessen, ob sie später eintritt. Eine gute Zukunftsprognose wird daran gemessen, ob sie die Menschen aufgrund von Fakten, von Analysen dazu motiviert, die Chancen zu ergreifen, die in der Zukunft liegen. Und die Zukunft bietet viele Chancen, sie bietet viele Herausforderungen. Der entscheidende Wendepunkt ist in unseren Entscheidungen heute.
Ich finde es jetzt mal persönlich sehr sympathisch, wie du formulierst und wie positiv das klingt, weil für manche Menschen kann es ja auch angstbesetzt sein, mit diesen 3Ds umzugehen. Und da komme ich zur Digitalisierung oder zur KI, die wir alle im Munde führen. Und mittlerweile ist sie in unser aller Leben angekommen. Verändert das was auch für euch, für deine tägliche Arbeit? Macht es das leichter? War das ein Zukunftsszenario, das absehbar war? Und wie nutzt ihr das jetzt in eurer Umgebung?
Also da muss man mal sagen, künstliche Intelligenz ist ein genialer Marketingbegriff. Okay. Künstliche Intelligenz ist kein technischer Begriff. Künstliche Intelligenz war eine geniale Marketing-Idee von einem amerikanischen Forscher, der das in einen Förderantrag hineingeschrieben hat und auf einmal sind die Fördergelder nur so gesprudelt. Also das ist ein Marketingbegriff. Dahinter stecken verschiedene digitale Technologien. Das können andere viel besser erklären als ich, was da funktioniert. Und gerade in Oberösterreich haben wir an den Forschungseinrichtungen tolle Leute, die sich wirklich auf Weltniveau damit befassen, was da technologisch dahinter steckt. Wir nutzen es natürlich auch in der täglichen Arbeit. Es ist ganz toll, was diese Dinge tun können. und ich finde es eine wunderbare Erleichterung von vielen Bereichen des Arbeitsalltages. Aber zur öffentlichen Diskussion darüber. Bei neuen Technologien, die auftreten, gibt es immer drei Türe, durch die sie durchgehen müssen. Machen wir es am Beispiel der Atomenergie. Österreich hat das sicherste Atomkraftwerk der Welt, weil wir haben ein Atomkraftwerk gebaut und nachher haben wir uns überlegt und einen politischen Diskurs gefühlt, ob wir das Ding einschalten wollen oder nicht. Bekanntermaßen ist die Volksabstimmung damals so ausgegangen, dass wir es nicht einschalten wollen. Und seitdem steht es in der Landschaft. Und seitdem gibt es kaum seriöse Stimmen in der Politik, in der öffentlichen Diskussion, die sagen, hier schalten wir doch das Ding wieder ein. Was damals durch die Bevölkerung entschieden wurde, das steht. Also die erste Türe, durch die neue Technologien durchgehen müssen, ist es technologisch möglich. Atomkraftwerk wissen wir, funktioniert mit gewissen Risiken, aber die sind, da sagen uns auch die Forscher und die Experten, wie diese Risiken einzuschätzen sind. Ist es, was ist technisch möglich, ist die erste Türe. Die zweite Türe, was ist rechtlich und politisch möglich?
Mhm.
Und daran ist Zwentendorf gescheitert. Und auch bei der künstlichen Intelligenz, die EU wird viel gescholten, aber wir haben jetzt seit kurzem ein erstes Regelwerk zur künstlichen Intelligenz, den Artificial Intelligence Act. Sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber ich sage auch immer dazu, es hat 30 Jahre gebraucht vom ersten Auto bis zur Straßenverkehrsordnung. Also bis zu der Regel rechts vor links und Ampel mit drei Farben hat es auch eine Zeit lang gebraucht. Und da finde ich, gerade bei der künstlichen Intelligenz würde ich mir viel mehr Diskurs und Diskussion darüber wünschen, wie wollen wir diese Technologien einsetzen, wie eng oder wie breit ist diese rechtlich-politische Türe. Und dann gibt es noch eine dritte Türe, durch die neue Technologien durch müssen, und das ist die Wirtschaftlichkeit. Macht das Ganze wirtschaftlich Sinn? Denn es gibt auch wahnsinnig viel tolle Technologien, die einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll darstellbar sind. Praktisches Beispiel: Wir wissen, dass künstliche Intelligenz, dass Robotik, Automatisierung ganz, ganz tolle Entwicklungen genommen hat und in der Industrie in vielen Bereichen ganz weit Einzug gehalten hat. Jetzt verbringe ich einen nicht unwesentlichen Teil meiner Freizeit in einem Vier-Personen-Haushalt und da gibt's Wäsche zu waschen, es gibt Geschirr zu spülen, es gibt Essen zu kochen und vieles andere mehr. Wo bleibt eigentlich der Roboter, der diese Haushaltstätigkeiten übernimmt? Wo bleibt der Roboter, der unseren Geschirrspüler ein- und ausräumt? Wo bleibt der Roboter, der unsere Wäsche, also waschen kann er sie, aber nicht zusammenlegen, falten und in den Kasten zurückräumen? Technologisch wäre das alles möglich, aber es ist einfach so wahnsinnig teuer, dass es wirtschaftlich nicht darstellbar ist.
Jetzt mache ich es von meinem Zugang her ein bisschen flacher von der Frage, weil du so sympathisch über dieses private Umfeld und deine Zeit sprichst. Ich gehe ein bisschen zurück. In meiner Jugend gab es Sendungen im Fernsehen, Raumschiff Enterprise, mit Kommunikatoren und mit Gadgets und Geräten, die tatsächlich ich mir damals nicht vorstellen konnte oder sich auch mein Vater nicht vorstellen konnte, dass das Einzug halten wird. Schaut ihr Science Fiction? Liest du Science Fiction? Und gibt's da vielleicht etwas an Geräten, die unter Umständen vom Militär, von anderen jetzt schon genutzt werden, die im Jahre 2035 für uns alle jenseits der Trends tatsächlich nutzbar sein werden? Hast du da eine Glaskugel, die du für uns benutzen kannst?
Die Glaskugel habe ich nicht. Ich glaube, dass Science Fiction ein ganz spannendes Feld ist. Vor allem Science Fiction, da stecken ja zwei Elemente drinnen, nämlich die Fiction, also die Fantasie, was wir uns vorstellen können, aber auch Science. Ja, also in der Science Fiction treffen sich diese beiden Zugänge. Wir haben jetzt schon einige Male auch in der Zukunftsakademie uns Filme angeschaut. Vorrangig Science Fiction Filme und mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen, was für Motive sehen wir denn in den Filmen? Wenn man zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt, schaut man sich so einen Film an, denkt sich, na, ist irgendwie ein netter Abend gewesen. Aber es gibt ganz tolle Menschen, die dann auch sagen können, was davon ist schon Stand der Forschung, was davon ist in absehbarer Zeit zu erwarten und was ist einfach Fiction, was ist einfach Fantasie dazu. Was ich ganz, ganz spannend finde, gerade bei Science-Fiction-Themen, ist, dass ganz oft ein Element herausgenommen wird, das sich ganz stark weiterentwickelt und wo ganz viel Entwicklung ist, und viele andere Bereiche sind fast im Stillstand verhaftet. Wenn man, weil du vorher Zurück in die Zukunft gesagt hast, einer meiner Lieblingsfilme, im Film Zurück in die Zukunft fliegen sie mit fliegenden Autos durch die Zeit. Mhm. Ja, mit Plutonium betrieben machen sie Zeitreisen, aber es werden Faxe geschickt. Und jetzt habe ich persönlich schon lange kein Fax mehr geschickt und auch 2015 waren Faxe sicher nicht das Hauptmedium der Kommunikation. Also Science Fiction ist ein spannendes Feld, um drüber nachzudenken. Es gibt immer wieder Motive, die da auch vorkommen, wenn wir zum Beispiel denken an Virtual Reality. Das ist eine Technologie, die wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch mehr und mehr an der Breitenwirkung bei uns kommen wird. Von den Anwendungsgebieten her noch spannender finde ich eigentlich Augmented Reality, also Einblendungen in die Wirklichkeit. Das haben wir zum Beispiel schon, wenn man im Auto ein Head-Up-Display hat. Mhm. Also wenn ich auf die Windschutzscheibe projiziert bekomme, wie schnell ich fahre und wo ich abbiegen muss. Ja, also da ist schon eine digitale Technologie in die Wirklichkeit hineingeblendet worden. Und jetzt haben wir alle, oder die meisten von uns, haben ein Smartphone und viele andere Gadgets immer bei sich. Da gibt es ganz spannende Überlegungen, wie man sozusagen in die Wirklichkeit hinein Informationen projizieren kann, was dann auch wirklich interessant ist und was durch diese drei Türen, die ich vorhin beschrieben habe, der technischen Machbarkeit, der politisch-rechtlichen Machbarkeit und der wirtschaftlichen Machbarkeit durchgeht.
Ja, danke. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du eingangs unseres Gespräches gesagt, also du hast manche Felder aufgezählt, wie Umwelt, Energie, Soziales, Wirtschaft, aber das alles zusammengefasst, ja, dass das keine eigenen Disziplinen sind und dass das einflussstabil ist, wenn ich es richtig wiedergebe. Mir ist da, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, sofort durch den Kopf gegangen, ja, gerade im Bereich Umwelt, bitte korrigiere mich, wenn ich ein falsches Wording benutze, aber Umweltentwicklungen oder Trends war ja so etwas, oder gibt so etwas wie die Sustainable Goals, also Nachhaltigkeitsziele, die ja auch politisch in der Gesellschaft verankert wurden, bis in die Gemeinden runter, ja. Ist das jetzt durch Krieg in der Ukraine, durch andere Weltentwicklungen, bleibt das auch einflussstabil? Ist das trotzdem ein Trend?
Ich würde es gerne nochmal auf die andere Ebene bringen. Ich habe mal in einer Runde die 10 Megatrends, mit denen wir im Trendradar arbeiten, also demografischer Wandel, Digitalisierung, Vernetzung, Individualisierung und so weiter gesprochen. Und da meldet sich ein Kollege zu Wort und sagt, ich will das alles nicht. Da habe ich gedacht, ja, schön für dich, wenn du das nicht willst. Das wird wahrscheinlich trotzdem in der Zukunft einen sehr starken Einfluss auf unser Leben haben. Aber die Frage ist schon berechtigt. Die Megatrends stellen dar, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird. Die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen sind ein Zukunftsbild, was wir uns wünschen. Da steht drinnen kein Hunger, keine Armut, Geschlechtergerechtigkeit, hochwertige Arbeit. Industrie und Innovation ist ein Nachhaltigkeitsziel. Also was mir extrem gut gefällt an den Sustainable Development Goals, ist, dass sie ein sehr breites Bild von Nachhaltigkeit zeichnen. Es gibt eine ökologische Nachhaltigkeit, die ist wichtig, aber sie muss in Einklang sein mit einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, mit einer sozialen Nachhaltigkeit, sonst wird sie nicht überstehen können. Wir haben dann auch bei uns in der Abteilung Trends und Innovation überlegt, wie können wir denn die Sustainable Development Goals greifbar machen, weil wenn man da liest, kein Hunger, keine Armut, denkt man sich, ja eh, was kann denn ich dafür, ja? Und haben dann ein Tool entwickelt, das Gemeindenavi, wo wir Gemeinden eine Unterstützung dabei geben, dass sie sich einen Abend lang zusammensetzen und diese 17 SDGs anschauen und überlegen, wo leisten wir denn vor Ort schon einen Beitrag zu diesen Nachhaltigkeitszielen? Was machen wir denn eigentlich schon? Es sind oft ganz spannende Aha-Effekte dabei, in Gemeinden feststellen, es gibt so viel ehrenamtliche oder unternehmerische, gemeindliche, zivilgesellschaftliche Initiativen. Und dann ist der zweite Spalte auf diesem Blatt, was wollen wir in Angriff nehmen? Und mit Ausnahme von dem Leben in den Ozeanen, weil uns das in Oberösterreich jetzt nicht so mittelbar betrifft, schauen wir uns dann eben die 16 verbleibenden SDGs im Detail an. Und was ich so spannend finde, ist, wenn auf der Spalte, was tun wir bereits, ganz viel steht, wenn eine Gemeinde feststellt, sie machen schon zum Beispiel zum Thema gesunde Ernährung wahnsinnig viel, dann kommen da ganz viele Ideen, was man noch machen könnte. Und wenn die erste Spalte, was tun wir bereits, recht mager ist, dann sind meistens auch nicht viele Ideen da, was man noch tun könnte. Und das ist total okay. Wir müssen nicht jeder alle 16 Ziele erreichen, aber es gibt uns doch ein breites Bild davon, wo können wir einen Beitrag zu einer guten Zukunft leisten. Und dieses Phänomen von wir machen viel und es kommen noch viele Ideen, das nennt man auf Neudeutsch Empowerment. Die Menschen sehen, wir können was tun. Und wir sind jetzt vielleicht eine kleine Gemeinde XY in Oberösterreich. Wir können nicht den Hunger in der Welt besiegen, aber wir können dafür sorgen, dass die Menschen bei uns sich Zugang zu sicher, zu guter und gesunder Ernährung haben.
Ja, wenn du das aufgreifen über die kleinen Gemeinden oder über Gemeinden sprechend, unsere gemeinsame Podcast-Reise, die nähert sich so jetzt von der Zeit, ohne dies jetzt leider schon wieder dem Ende, aber wenn du einen Wunsch hast, den du formulieren kannst, ist es ein Wunsch, dass sich Gemeindevertreterinnen bei dir melden, bei euch melden für die Zusammenarbeit? Oder wie können sich die Hörer und Hörerinnen dein Wissen, euer Wissen zugänglich machen? Gibt's fixe Seminartage? Wie ist die Kontaktaufnahme zu euch jenseits vom Fax?
Genau, also Fax bitte nicht. Nein, ganz unkompliziert. Wir haben verschiedene Homepages, OE Zukunftsakademie, agenda-zukunft.at mit den jeweiligen Newslettern und Social Media Auftritten dazu. Vielleicht zur Agenda Zukunft noch ein Wort, wie du die Gemeinden erwähnt hast. Wir haben ungefähr 180 Gemeinden jetzt im Agenda Zukunft Netzwerk. Also das sind Gemeinden, die wirklich mit diesem Programm der lokalen Zukunftsgestaltung arbeiten, sich ein lokales Zukunftsprofil erstellen und das dann gemeinsam umsetzen. Und das sind eben die SDGs, die inhaltliche Leitschnur daran. Sustainable Development Goals. Und in Summe, in über 25 Jahren, waren es mittlerweile über 20.000 Menschen in Oberösterreich, die sich alle ehrenamtlich engagiert haben, die da mitgearbeitet haben und die ganz, ganz viele tolle Projekte im Kleinen auf die Reise gebracht haben. Das sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen weltverändernden Themen, aber es ist doch vor Ort ein kleiner Schritt. Und wenn wir viele, viele kleine Schritte gehen, dann haben wir in Summe auch eine große Reise hinter uns gebracht.
Das ist eine schöne Klammer auch zum Abschluss zu bekommen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du diese halbe Stunde mit uns allen verbracht hast. Sag dir danke und viel Erfolg dir beruflich wie auch persönlich.
Danke und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute für die Zukunft.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.